Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Die heutige Sendung führt Sie durchgehend erst einmal in die Vergangenheit. Aber wir haben die Bezüge zur Gegenwart nicht vergessen. Zuerst geht es um das generische Maskulinum. Der Lehrer, der Arzt, der Politiker. Woher kommt diese Sprachregelung? Eine Reise durch die deutsche Grammatikgeschichte. Dann die Visionen der Charta von Athen. Waren sie die Blaupause für die Planungsfehler der autogerechten Stadt? Ein Minnetekel für den Untergang der Weimarer Republik? Ein Interview über die Besetzung des Ruhrgebiets 1923 anlässlich einer Ausstellung in Essen. Und schließlich, praktisch jeder Werktätige war drin in der Deutschen Arbeitsfront, der größten NS-Organisation, die noch immer nicht umfassend erforscht ist. Ein Brennpunkt im Kulturkampf um das Gendern sind männliche Bezeichnungen für Personen und Berufe, bei denen Frauen nicht genannt, sondern nur mitgedacht werden. Der Lehrer, der Arzt, der Politiker. Generisches Maskulinum heißt diese Sprachregelung im Fachjargon. Seit wann hat sie sich im Deutschen eingebürgert und wie kam es dazu? Mirko Smiljanic ist zu einer Reise durch die Grammatikgeschichte aufgebrochen.
Stopp! Die Zeitmaschine brauchen wir später. Noch sind wir im Hier und Jetzt, genauer im Thüringer Landtag, wo im November 2022 die Oppositionsparteien CDU und AfD mit knapper Mehrheit beschlossen haben, dass in der öffentlichen Kommunikation niemandem das Gendern gesetzlich vorgeschrieben wird. Beamte also keine geschlechterneutralen Formulierungen benutzen müssen. Ein Paukenschlag im ohnehin ruppigen Kulturkampf um eine Sprache, die unter anderem Frauen sichtbarer machen soll. Eines der in diesem Zusammenhang häufig genannten Schlagworte ist das generische Maskulinum. Was ist das?
Ich würde sagen, es ist die Fähigkeit maskuliner Personenbezeichnungen, geschlechtsabstrahierend verwendet zu werden.
Erklärt Ursula Dohleschal, Professorin für feministische Linguistik und Grammatiktheorie an der Universität Klagenfurt in Österreich. Ein Beispiel. Beim Satz »Alle Grundschullehrer streiken« war bis vor kurzem glasklar, gemeint sind auch die Lehrerinnen. Das generische Maskulinum war eine unumstrittene sprachliche Konvention. Soweit so simpel. Komplizierter ist die Frage nach ihrem Ursprung. Gab es die Übereinkunft schon länger oder ist sie neu? Antworten hat Ursula Dohleschal in deutschen Grammatiken der letzten 500 Jahre gesucht und da kommt jetzt die Zeitmaschine zum Einsatz, die uns zunächst in die Renaissance und in den Barock beamt, also ins 16. und ins 17. Jahrhundert. Vor allem in der Renaissance, Stichwort Martin Luther, wurde die deutsche Sprache kräftig durcheinandergewirbelt. Ein generisches Maskulinum hat Ursula Dohleschal aber trotzdem in keiner schriftlichen Grammatik aus dieser Zeit gefunden.
In der Frühzeit der deutschen Grammatikschreibung, und diese Grammatiken wurden zunächst auch nur auf Latein geschrieben, weiß man davon eigentlich gar nichts, beziehungsweise es wird überhaupt nicht thematisiert.
Den Substantiven werden Artikel zugeordnet, wobei das Geschlecht keine besondere Rolle spielt. Eine größere Bedeutung bekommt das grammatische Geschlecht im sich anschließenden Barock. Justus Georg Schottel, einer der bedeutendsten Grammatikautoren des 17. Jahrhunderts, schrieb:
dass die Namen der Männer, der männlichen Ämter, Laster und so weiter männlichen Geschlechts sind und die Namen der Weiber, weiblichen Ämter und so weiter sind weiblichen Geschlechts.
Diese Regeln bringen eine gewisse Ordnung in die Sprache, zementieren aber nichts.
So wie wir das jetzt kennen, wie dass man im Dialekt vielleicht das Teller sagt statt der Teller oder der Butter statt die Butter und so weiter, nicht? Und sowohl in der Renaissance-Grammatik als auch in den Barock-Grammatiken findet man gelegentlich dann die Anmerkung, kann aber jeder so den Artikel so verwenden, wie er das gerne möchte. Also da ist das noch nicht so normativ. Das setzt dann eigentlich wohl erst mit der späten Aufklärung ein, so wie die Schulpflicht eingeführt wird. Ich denke, da wird das dann strenger.
Nächster Halt auf der Zeitreise durch die deutsche Grammatikgeschichte sind die Epochen der Aufklärung und der sich anschließenden Romantik, also das 18. Jahrhundert bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts hinein. Aus linguistischer Perspektive neu ist in der Aufklärung zunächst einmal das Bedürfnis nach logischen Erklärungen für grammatische Regeln.
Wörter, die männliche Namen, Ämter, Würden oder Verrichtungen bedeuten, sind auch männliches Geschlecht, also zum Beispiel der Kaiser, der König, der Herzog, der Fürst, der Graf, der Herr. Und diese Regel hat gar keine Ausnahme, weil sie sich auf das Wesen der Dinge gründet.
Bei weiblichen Namen nutzen die Grammatiken einen Trick. Sie setzen hinter die maskuline Form eines Begriffs die Endung in, das sogenannte Movierungssuffix.
So wie die Fürstin, die Gräfin, die Herzogin.
Auch bei Berufsbezeichnungen differenzieren die Grammatiken der Aufklärung zwischen Männern und Frauen.
Der Kammerherr, die Kammerfrau, der Kammerjunker, das Kammerfräulein und so weiter.
Vom generischen Maskulinum gibt es in diesen Epochen weit und breit keine Spur. Fast keine. Jakob Grimm, einer der Grimmschen Brüder, Literaturwissenschaftler und Vertreter der Romantik, sprach zum Beispiel Frauen und Männern unterschiedliche Eigenschaften zu. Er konstatierte,
dass das männliche Geschlecht, und das meint er eben auch in der Grammatik, ja, das Lebendigere, das Tätigere ist und das Kräftigere und alle möglichen anderen Eigenschaften schreibt er dem Maskulinum noch zu und dem Feminin und dann eben genau die Pendants, das Leidende, das Empfängliche und so weiter.
Jakob Grimm war einer der ersten, der Beispiele dafür sammelte, wo Frauen grammatikalisch männlich benannt wurden. Der Tote oder der Heilige konnten etwa im Mittelhochdeutschen auch die Tote oder die Heilige meinen. Der Weg zum generischen Maskulinum zeichnet sich immer deutlicher ab. Den Durchbruch schaffte es aber erst, letzter Zeitsprung, im 20. Jahrhundert, wobei das generische Maskulinum den kräftigsten Schub in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr. Begriffe wie Kauffrau oder Ärztin waren in konservativen Germanistenkreisen verpönt und steuerten das Abendland in den vermeintlichen Untergang. Was waren die Gründe dafür?
Es hat wahrscheinlich etwas mit der Zwischenkriegszeit und den in dieser Zeit im Deutschen doch sehr traditionalistischen, würde ich jetzt mal sagen, politischen Haltungen zu tun, die also im Nationalsozialismus und davor diese traditionelle Rolle der Frau als Hausfrau, Mutter gesehen haben und daher auch diese Trennung, wie wir sie ja schon vorher in der Grammatikschreibung gesehen haben, besonders betont haben.
Fazit der Zeitreise durch die deutsche Grammatikgeschichte der letzten 500 Jahre. Das generische Maskulinum in seiner jetzigen Ausprägung ist vergleichsweise jung und für die österreichische Linguistin das Resultat einer politisch konservativen Grundstimmung. Wie die Auseinandersetzung endet, ist aktuell kaum abzuschätzen. Obwohl viele Medien das generische Maskulinum nicht mehr nutzen, erwartet Ursula Dohleschal einen Durchbruch erst mit einer Neufassung der Lehrpläne für den Deutschunterricht.
Das allumfassende Maskulinum, bei dem Frauen nicht genannt werden, ist entstanden, weil man den Geschlechtern bestimmte Eigenschaften und Rollen zuschrieb. Heute stehen diese Eigenschaften und Rollen in Frage und damit auch die männlichen Bezeichnungen.
Bei der Stadtsanierung strebt man andere Lösungen an. Hier geht es vor allem um die Schaffung von Parkplätzen und Straßen. An diesem Platz wird in Zukunft ein Parkhochhaus stehen. 5 Parkhäuser sind insgesamt geplant. Auch die neue Durchbruchsstraße wird hier vorbeiführen.
Nein, das ist nicht aktuell. Das ist ein Ausschnitt aus einer Fernsehreportage von 1965. Diese Zeiten sind hoffentlich vorbei. Der Traum von der autogerechten Stadt ist ausgeträumt. Während jetzt Stadtplaner, Architekten und Ökologen nach einer neuen Vision für die Stadt der Zukunft suchen, lohnt sich ein Blick zurück. Vor 90 Jahren entstand ein ambitioniertes Konzept für eine lebenswerte Stadt, die Charta von Athen, von über 100 Planern und Architekten verabschiedet, niedergeschrieben von keinem Geringeren als dem berühmten Le Corbusier. Und der hatte keinen Zweifel, das Verkehrsmittel der Zukunft konnte nur das Auto sein. Barbara Weber hat daher nachgeforscht, ob die Charta von Athen die Quelle für den Albtraum von der autogerechten Stadt war.
3,3 Kilometer Asphalt, 6-spurig. Die Abbieger kommen dazu, manchmal auch Parkstreifen links und rechts. Die Nord-Süd-Fahrt zerschneidet den Kölner Stadtkern vom Ebertplatz bis zur Ulrichgasse. Sie zerstört historisch gewachsene Strukturen und hat ganze Viertel zu Friedhöfen gemacht, wie Heinrich Böll einmal sagte. Die Nord-Süd-Fahrt steht beispielhaft für die Bausünden der 60er Jahre. Die theoretische Grundlage für diese Art von Verkehrsplanung und für viele andere Fehlentwicklungen im Städtebau lieferte, so eine häufig geäußerte Meinung, eine epochenmachende Vision der Stadtplanung, die Charta von Athen. Deren Geschichte beginnt in den 1920er Jahren.
Kommt heraus aus eurem Loche, dass man eine Wohnung nennt.
Gesungene Wirklichkeit in den Worten von Bertolt Brecht. Seit Beginn der Industrialisierung strömten immer mehr Menschen in die Städte. Die meisten von ihnen lebten, unabhängig ob in London, Paris oder Berlin, unter erbärmlichsten Bedingungen.
Die Wohnverhältnisse waren sehr, sehr schlecht, gerade für die arbeitenden Massen,
sagt Ricarda Petzold, Wissenschaftlerin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Großfamilien teilten sich eine dunkle Einzimmerwohnung, häufig im zweiten, dritten Hinterhaus mit WC auf der Zwischenetage oder gleich im Hof. Die Stadtluft war schwer von Industrie- und Kohleabgasen. Mangels Sonnenlicht erkranken viele Kinder an Rachitis.
Und diese Wohnverhältnisse mit hohen Bevölkerungsdichten, ohne Ausstattung von Grünflächen, Infrastruktur, das war so ein Angriffspunkt. Man sagte, kann das eigentlich so weitergehen oder brauchen wir eine neue Idee von Stadt, die dieser Form der Herausforderung, das wurde immer Maschinenzeitalters genannt, gerecht wird?
Ja, diese neue Idee von Stadt brauchen wir, sagten Architekten und Stadtplaner in den 1920er Jahren, darunter Le Corbusier, der nichts weniger als eine architektonische soziale Revolution forderte, die das berücksichtigte, was Menschen zum Leben benötigen.
Le soleil, l'espace, les arbres.
Sonne, Platz und Bäume.
Or, c'est ici que la faillite est totale.
Und da sind wir total gescheitert, fährt er fort. Die Städte sind unmenschlich und menschenfeindlich geworden. Seine Überlegungen mündeten 1933 in einem Kongress, an dem über 100 Architekten und Kreative aus aller Welt teilnahmen, darunter der 1989 verstorbene Schweizer Alfred Roth.
Wenn ich nicht fehlgehe, war die Idee von Marcel Breuer, stammte von Marcel Breuer und Gropius, den Kongress auf dem Schiff zu veranstalten, auf der Fahrt von Marseille nach Athen. Es war eine vorzügliche Idee, auch rein organisatorisch, nämlich alles war immer auf dem Schiff. Nicht wie bei übrigen Kongressen. Der eine wohnt in diesem Hotel, der andere wohnt in jenem Hotel. Es war immer, alles waren mehr oder weniger beisammen.
Der Kongress schuf die Grundlage für die Thesen der Charta von Athen, die Le Corbusier später ausformulierte. Ursprünglich sollte der Kongress übrigens in Moskau stattfinden. Denn die noch junge Sowjetunion stand beispielhaft für eine Forderung der Stadtplaner, die sie im Kommunismus verwirklicht sahen.
Der ja die Verstaatlichung Grund und Boden brachte, was wir Planer schon immer gefordert haben. Die Stadtplanung muss sich befreien von privaten Grund- und Bodenverhältnissen.
Denn der traditionelle Mietskasernenbau, den Interessen einiger Kapitalisten unterworfen, die immer weniger Raum zu Wucherpreisen an die Ärmsten vermieteten, galt als ein Grund des Übels. Folgerichtig postulierte die Charta, das Privatinteresse dem Gemeinschaftsinteresse unterzuordnen, so Professor Christa Reicher, die den Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen an der RWTH Aachen leitet. Eine umfangreiche, weltweit durchgeführte Analyse von 33 Städten resultierte in weiteren Forderungen der Charta.
Sie hat im Wesentlichen eine grundsätzliche Trennung der städtischen Funktionen nach Daseinsfunktionen, also Wohnen, Arbeiten, Erholung und Verkehr, gefordert und damit die Grundlage für eine Neuordnung der Stadtentwicklung und der Stadt insgesamt gefördert.
Doch im Vordergrund stand der Wohnungsbau. Als typisch kann die von Le Corbusier errichtete Cité Gradieuse, die strahlende Stadt am Rande von Marseille, gelten. Ein 1952 eröffneter Skelettbau aus Stahlbeton mit 18 Geschossen für 1600 Bewohner. Das Gebäude, das am 14. Oktober 1952 fertiggestellt wurde, stieß auf Begeisterung. Nicht nur, weil die für Arbeiter gedachten Wohnungen mit Zentralheizung und eigenen Bädern ausgestattet waren, sondern auch:
L'unité est construite selon le principe simple du porte-bouteille. Une ossature reçoit et isole chaque foyer individuel.
Jede Wohnung geht über zwei Etagen und hat Ausblick nach zwei Seiten, auf das Meer und auf die Berge. Man hat also den ganzen Tag Sonne. Auf halber Höhe bietet eine Ladenstraße alles, was die Bewohner zum Leben brauchen. Auf der obersten Etage und auf dem Dach ergänzen eine Krippe, eine Turnhalle und ein Kindergarten die Gemeinschaftseinrichtungen.
Au dernier étage et sur le toit, une crèche, un gymnase, une école maternelle complètent les services communs.
Das Zitat stammt aus der 2015 erstellten Arte-Dokumentation Le Corbusier, das Jahrhundert des Le Corbusier, von Juliette Casanave, die für diesen sehenswerten Film tief in die Archive gestiegen ist und bemerkenswerte Originaltöne entdeckt hat. Ein Haus als Dorf mit Gemeinschaftseinrichtungen, das den Bewohnern eine Dachterrasse bietet mit Planschbecken, Spielbereich und einer Bühne für Aufführungen. Das war revolutionär. Doch es ging nicht nur um einzelne Gebäude. Ganze Stadtteile oder sogar Städte sollten nach der neuen Idee erbaut werden.
Die Stadt ist zu einem einzigen Park geworden. Das Automobil ist irgendwo anders und ermöglicht so endlich wieder eine wohltuende Entspannung, Stille und Ruhe in den Städten.
Der öffentliche Nahverkehr und auch das Fahrrad spielten eine Nebenrolle in der Charta von Athen. Denn die Zukunft galt dem Auto. So sah es auch Le Corbusier.
Ja, das wissen ja viele gar nicht, dass Le Corbusier selbst teilgenommen hatte, damals Mitte der 30er Jahre an einem internationalen Wettbewerb. Da ging es um das Design eines zukunftsfähigen Autos und da hat er auch einen Entwurf eingereicht. Konkurrent war dann damals Porsche, der hat auch einen Entwurf eingereicht. Die sahen sich dann sehr ähnlich, die beiden Entwürfe. Da spekuliert man bis heute, wer davon wem abgekupfert hat.
Oliver Schwedes hat eine Professur für Verkehrsplanung und Politik am Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin.
Aber daran sehen Sie schon, dass Corbusier den Verkehr mitgedacht hat und insbesondere die wachsende Bedeutung des Autoverkehrs erkannt hat und integriert hat in seine Pläne, auch in seine Stadtentwicklungspläne. Und zwar in Form verschiedener Ebenen. Das war damals sehr populär, dass man gesagt hat, also der Autoverkehr, der motorisierte Verkehr, der soll möglichst flüssig gehalten werden, soll auf eigenen Fahrspuren geführt werden und Fußgänger stören da nur. Die sollen dann auf einer anderen Ebene untergebracht werden und Fahrradfahrer oder öffentlicher Verkehr, den es ja auch gab, wieder auf einer anderen Ebene. Also sie hatten dann so verschiedene Stufen, auf denen dann der Verkehr auch im Sinne der Charta von Athen, also auch funktional getrennt, wenn Sie so wollen, dann organisiert werden sollte.
Die Vordenker der Charta von Athen sahen sich als Avantgarde.
Die waren ja auch vom Futurismus stark beeinflusst und haben eigentlich sich mehr um die Zukunft gekümmert. Und die Zukunft war das Automobil.
Aber sind sie deswegen auch schuld an der Kölner Nord-Süd-Fahrt und an dem Kahlschlag in vielen westdeutschen Innenstädten, der nach dem Zweiten Weltkrieg angerichtet wurde? Fakt ist, durch den Krieg waren zahlreiche Städte in großen Teilen zerbombt worden. Tatsache ist aber auch, dass Nachkriegsstadtplanung viel von dem, was noch stand, zerstört hat. Und spielte die Verwirklichung der autogerechten Stadt dabei wirklich die tragende Rolle? Ja, sagt Oliver Schwedes.
Der Fahrradfahrer war dann tatsächlich in der Nachkriegszeit zunehmend arme Leute, Mobilität, das Motorrad, man hat das Fahrrad abgelöst. Aber noch besser war natürlich, wenn man sich ein Auto leisten konnte. Und die großen Vordenker der Charta von Athen haben das eigentlich als ihre Hauptaufgabe gesehen, die Zukunft der Stadt. Und das war eine autogerechte Stadt.
Man könnte es auch anders lesen, also nicht als Anleitung, jetzt unbedingt große Achsen durch die Städte zu schlagen, sondern die Ordnung des Straßenverkehrs als Moment zu sehen.
Ricarda Petzold meint, es sei zu kurz gegriffen zu sagen.
Die Charta ist an allem schuld und wir müssen sie überwinden, sozusagen den Aufruf zur funktionalen Stadt, der muss jetzt endlich mal beseitigt werden, sozusagen das Erbe der Charta ist das dann. Was dabei unter den Tisch fällt, sind natürlich die vielen nicht intendierten Entwicklungen. Zum Beispiel hat die Charta verfasst, dass das Handwerk natürlich ins Zentrum der Städte reingehört und auf das Engste mit dem Wohnen verbunden ist. Genauso die Ausstattung mit Grün- und Freiflächen, kurze Arbeitswege, das ist alles da drin angelegt.
Insofern stellt sich die Frage, ob nicht auch andere Faktoren eine Rolle spielten. Beispielsweise das 1959 erschienene Buch »Die autogerechte Stadt« von Hans-Bernhard Reichow, gefördert vom Bundesministerium für Wohnungsbau. Der Otto forderte einen neuen Stadtgrundriss. So zitiert ihn das Fachblatt Bauwelt.
Bei der Stadtsanierung strebt man andere Lösungen an. Hier geht es vor allem um die Schaffung von Parkplätzen und Straßen. 8 Gebäude in Gießens Innenstadt werden zurzeit abgerissen. An diesem Platz wird in Zukunft ein Parkhochhaus stehen. 5 Parkhäuser sind insgesamt geplant. Auch die neue Durchbruchsstraße wird hier vorbeiführen. Gießens Stadtplaner wollen im Zentrum keine Wohnhäuser mehr zulassen. Die heutige Altstadt soll ein Einkaufszentrum werden, das nur den Fußgängern gehört. Die Verwandlung der Innenstadt wird Jahre dauern. Hotelneubauten, Hochhäuser und Kaufhäuser bestimmen dann die Gegend des Teufelsgärtchens.
Aus der Hessenschau vom 8. Januar 1965. Im gleichen Jahr veröffentlichte Alexander Mitscherlich sein Buch »Die Unwirtlichkeit der Städte«, in der er die lieblose Zersiedlung der Landschaft durch monotone Vorstädte anprangerte und eine Änderung des städtischen Bodenrechts forderte. Es sollte noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis in der Charta von Leipzig ein vollkommenes Umdenken gefordert wurde.
Die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, so heißt ja das Ursprungsdokument von 2007, und ist dann natürlich auch mit der sogenannten neuen Leipzig-Charta 2020 nochmal fortgeführt worden, hat ja das Prinzip verfolgt, gemeinwohlorientierten und integrierten Städtebau zu propagieren und das auch als Grundlage für die gesamte Stadtentwicklungspolitik in Deutschland zu machen.
Das heißt, so Christa Reicher von der RWTH Aachen, dass Planung nicht mehr quasi von oben verordnet wird, sondern die Bedürfnisse der Betroffenen mit berücksichtigt werden.
Einer der räumlichen Fokusse wird auf das Thema des öffentlichen Raumes gelegt, so wie ihn auch die europäische Stadt traditionell hatte. Und man kann sagen, indem sie auch die Brücke schlägt zu der Sicherung von Infrastrukturen, zu benachteiligten Quartieren, hat sie eigentlich schon einen sehr integrativen Ansatz. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, was hebt die neue Charta von Athen?
Die 1998 beschlossen und 2003 veröffentlicht wurde.
Tatsächlich ganz konkret hervor, dann geht es um die gerechte, um die grüne und um die produktive Stadt.
Die Funktionstrennung ist nicht mehr dabei. Aber einige Aspekte der Charta von Athen von 1933 haben bis heute Gültigkeit. Die Forderung nach bezahlbarem, menschenwürdigem Wohnraum. Die schnelle Erreichbarkeit von Infrastruktur, Geschäften oder Schulen. Heute hinzugekommen sind klimagerechtes Bauen und Umweltschutz. Ein großer Verdienst der Charta von Athen bleibt. Ricarda Petzold.
Das hatte auch in der Charta von Athen einen sehr praktischen Aspekt, dass vielen Bevölkerungsgruppen dieser Zugang zu Natur, zu Grünfläche, zu frischer Luft, dass sie davon abgeschnitten sind und dass das natürlich zu Gesundheitsproblemen und allem Möglichen führt. Und das zieht sich ja auch durch, also Gesundheitsentwicklung in der Stadt, Umweltgerechtigkeit, all diese Themen, die sind da angelegt. Und das ist natürlich, wenn man die Wohnmisere anprangert, ist das schon immer ein immanenter Bestandteil des Ganzen.
Und das Auto? Das wird von vielen Stadtbewohnern inzwischen als störend empfunden. Köln, 19. Juni 2022. Straßenlandfestival auf der Nord-Süd-Fahrt. Bürger flanieren über die sechsspurige Straße. Bewohnerinnen genießen ein Kölsch. Es wird gequatscht, relaxt, sich informiert. Auch einige Initiativen haben ihre Stände aufgestellt. Es gibt kleine Aufführungen. Denn einmal im Jahr gehört an einem Wochenende die Straße dem Menschen.
Und jetzt blicken wir 100 Jahre und einen Tag zurück. Am 11. Januar 1923 marschierten französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet ein. Sie versuchten zu erzwingen, was das Deutsche Reich nicht mehr lieferte: die Reparationsleistungen in Geld und Kohle, die im Versailler Vertrag vereinbart worden waren. Die Reichsregierung in Berlin reagierte mit dem Aufruf zum passiven Widerstand, die Zechen stellten die Kohleförderung ein und die deutsche Wirtschaft brach zusammen. Folge waren Hyperinflation und Hungerkrawalle. Eine detaillierte Aufarbeitung versucht die Ausstellung Hände weg vom Ruhrgebiet, die heute im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein in Essen eröffnet wird. Professor Stefan Goch, Sozialwissenschaftler an der Uni Bochum, ist Experte für die regionale Geschichte. Mit ihm habe ich über die Einordnung der Ereignisse gesprochen. War der Einmarsch von Franzosen und Belgiern letztlich nicht völlig berechtigt?
Sowohl Belgier als auch Franzosen hatten im Ersten Weltkrieg gigantisch gelitten und hatten sich auch hoch verschuldet, vor allem gegenüber der USA. Das heißt, sie brauchten erstens die Mittel für den Wiederaufbau, weil ja auch insbesondere in Nordfrankreich sehr übel gehaust worden ist. Also Äcker sind vergiftet worden, Zechen sind abgesoffen, alle Bahngleise sind kaputt gemacht worden, Bäume abgesägt worden. Also die Franzosen brauchten auf eine Art natürlich die Reparationen.
Und dann hat die Reichsregierung in Berlin umgehend zum passiven Widerstand aufgerufen. Was bedeutete das damals konkret?
Passiver Widerstand hieß, überhaupt nicht mit den Franzosen und Belgiern zu kooperieren. Das heißt, keine weiteren Reparationen zu liefern. Das heißt, auch sofort die Produktion einzustellen, die ja hätte beschlagnahmt werden können. Die französische Vorstellung war ja die, sich gewissermaßen zu holen, was ihnen als Reparationen zustand. Und das wollte man natürlich verhindern, indem man die Produktion einstellte, aber auch ganz praktisch alltäglich französischen Soldaten, der eine Schachtel Zigaretten kaufen wollte, eben die nicht zu verkaufen.
Das klingt, als wäre es der Keim für Gewalttaten gewesen. Das konnte doch nicht gut gehen.
Wenn man resümiert, nach 2 Jahren Besetzung hat es natürlich viele alltägliche Konflikte gegeben. Es hat auch Tote gegeben, eine Zahl unter 200, was für 2 Jahre nicht so fürchterlich viel ist. Aber nach dem Beginn des passiven Widerstands ja normalisiert es sich relativ schnell, weil eigentlich die Masse der Deutschen angesichts der galoppierenden Inflation, die angetrieben wird durch den passiven Widerstand, der mit der Gelddruckmaschine finanziert wird. Also die Deutschen müssen irgendwie damit klarkommen und dann wird das relativ normal. Die Konflikte sind sehr oft eben zwischen der Obrigkeit oder den Polizisten, den Ordnungsbehörden, die zum Beispiel solche Dinge nicht machen, wie französische Fahnen oder französische Offiziere zu grüßen. Und da gibt es dann sehr schnell Konflikte, die ja auch zur Ausweisung der Polizei und vieler öffentlich Bediensteter führen.
Das heißt, das Bild, das von der deutschen Propaganda verbreitet wurde, dass die Besatzer üble Gewalttaten verübt hätten, ist wirklich nur Propaganda gewesen?
Ganz so würde ich das auch nicht sagen. Der ein oder andere Polizist verletzt, auch ermordet. Es gibt auch Vergewaltigungen und es gibt alltägliche Auseinandersetzungen, die auch manchmal eskalieren. Aber die deutsche Propaganda übertreibt schon recht deutlich.
Die Ausstellung macht ja deutlich, und das ist auch mir neu gewesen, dass die Unternehmer den Widerstand massiv unterstützt haben. Obwohl die Wirtschaft des Reiches dadurch letztlich zusammenbrach?
Also es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass die Wirtschaft auch für sich diesen passiven Widerstand durchaus genutzt hat. Mit der Finanzierung des passiven Widerstands haben ja die Unternehmen letztlich keinen Verlust gemacht. Ihnen sind die Kosten erstattet worden, wie Ihnen vorher auch schon die Kosten erstattet worden sind für die Lieferung von Reparationskohle und wie Ihnen hinterher, nachdem der Konflikt halbwegs beigelegt worden ist, auch wieder die Kosten der Reparationsgüter erstattet worden sind. Und im passiven Widerstand konnten die Unternehmen die Beschäftigten weiter dazu nutzen, etwas zu machen, zum Beispiel bei den Zechen, was man Aus- und Vorrichtungsarbeiten nennt. Das heißt, man konnte die Investitionen und die Tätigkeiten nachholen, die sozusagen unter den Bedingungen des Ersten Weltkriegs und der Notwendigkeit hoher Produktion vernachlässigt worden waren, also neue Strecken unter Tage öffnen.
Wie hat sich der nationalistisch aufgeladene Konflikt auf die Republik ausgewirkt? Hat er die Spaltung zwischen rechts und links weiter vertieft? Hat er der extremen Rechten geholfen?
Die Ruhrbesetzung ist sicherlich ein Kristallisationspunkt, an dem sich die Rechten organisieren können. Wenn man sich die Wahlergebnisse zum Beispiel dann 1924, 25 in den Kommunen anguckt, da tauchen dann zum ersten Mal völkische, nationalistische, antidemokratische Gruppen unter ganz unterschiedlichen Namen auf. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Radikalisierung, die manchmal auch verursacht ist durch den leeren Magen, die den Kommunisten zugutekommt oder die die Kommunisten für sich auszuschlachten versuchen.
Manche Historiker suchen ja immer nach Verbindungslinien zur Machtübernahme der Nazis. Hat die Ruhrbesetzung aus Ihrer Sicht 1933 gefördert?
Die Weimarer Republik hat es bis 1923 schon nicht geschafft, eine Republik mit Demokraten zu werden. Also das, was die Weimarer Koalition war, aus Sozialdemokraten, aus dem katholischen Zentrum und sagen wir mal sowas wie Linksliberalen, die hatten auch schon relativ bald keine Mehrheit mehr und die hatten schon 1923 keine Mehrheit mehr. Und sie haben auch in der vermeintlich goldenen Mitte der 20er Jahre diese Mehrheit nicht wiedererlangen können. Das heißt, es ist ausgesprochen schwer zu sagen, dass der Niedergang der Weimarer Republik von vornherein programmiert gewesen wäre, aber die Ruhrbesetzung ist sicherlich ein Sargnagel dabei, aber eben auch nur einer.
Stefan Goch von der Ruhr-Universität Bochum. Die Ausstellung Hände weg vom Ruhrgebiet, die Ruhrbesetzung 1923 bis 25 ist noch bis zum 27. August auf Zeche Zollverein in Essen zu sehen. Wenige Epochen der deutschen Geschichte sind so umfassend erforscht worden wie der Nationalsozialismus. Dennoch tun sich auch auf diesem Gebiet verblüffende Forschungslücken auf. So fehlt ausgerechnet eine Gesamtdarstellung zur größten aller NS-Organisationen, der Deutschen Arbeitsfront. Bekannt ist allenfalls die Unterabteilung Kraft durch Freude, die Freizeitangebote bis hin zu Kreuzfahrten für ausgewählte Beschäftigte machte. Tatsächlich waren praktisch alle werktätigen Deutschen Mitglied in der Deutschen Arbeitsfront. Doch Pflicht war das nicht. Und so kann gerade die Geschichte der DAF die Begeisterung vieler Deutscher für den Nationalsozialismus veranschaulichen. Andreas Beckmann stellt den aktuellen Forschungsstand vor.
Heute treten wir in eine zweite Phase der nationalsozialistischen Revolution. Es gilt von heute ab, den deutschen Arbeiter in seiner Gesamtheit zu gewinnen, auch jene, die sich heute noch nicht zu uns bekennen wollen.
Die erste Phase der NS-Revolution war für Robert Ley am 1. Mai 1933 erledigt. Jetzt, am 2. Mai, tritt er sein Amt an als Führer der neu gegründeten Deutschen Arbeitsfront DAF. Für die nimmt er in seiner ersten Amtshandlung die Büros der traditionsreichen deutschen Gewerkschaften in Beschlag, die am frühen Morgen von Polizei und SA besetzt worden sind.
Die Deutsche Arbeitsfront ist quasi die Institution gewordene NS-Arbeitsauffassung.
Deshalb spielt sie eine zentrale Rolle in dem Buch Arbeit, Dienst und Führung des Berliner Historikers Nicolas Lelle, das Ende vergangenen Jahres erschienen ist.
Die Grundformel der nationalsozialistischen Arbeitsauffassung ist, Arbeit ist ein Dienst an der Volksgemeinschaft.
Zur Volksgemeinschaft sollen vom Mai 1933 an unterschiedslos alle gehören, die arbeiten, sofern sie nicht, wie vor allem Juden, aus rassistischen Motiven ausgeschlossen werden.
Damit mitgemeint sind auch Angestellte, sind Unternehmer und eben die Arbeiter, alle, die den Dienst an der Volksgemeinschaft leisten.
Beschäftigte und Unternehmer haben unausweichlich auch gegenläufige Interessen. Doch die Nationalsozialisten wollen sie zusammenführen. Das zelebrieren sie in einer gigantischen Inszenierung am 1. Mai. Anders als früher wird dieser Tag unter ihrer Herrschaft jedes Jahr als staatlicher Feiertag begangen, als Tag der nationalen Arbeit. Die Reichsrundfunkgesellschaft überträgt die Kundgebung jedes Mal mit maximalem Aufwand.
Achtung, Achtung, hier ist Funksprecher der Reichssendeleitung an Bord des kleinen Luftschiffes DPN-30, 100 Meter über Berlin. Wir wollen Ihnen ein Bild vom Tempelhofer Feld vermitteln, wie es sich heute als Festplatz des Staatsaktes am nationalen Feiertag des deutschen Volkes bietet.
Das Bild, das der Reporter dann beschreibt, wird bestimmt von kilometerlangen Marschsäulen, die aus allen Himmelsrichtungen zum Sammelplatz strömen. Aufgerufen haben nicht nur NS-Dienststellen, sondern auch Teile der alten Gewerkschaften, vor allem christliche. Wie ihnen geheißen, verlassen komplette Belegschaften gemeinsam mit ihren Betriebsleitungen den Arbeitsplatz, um rechtzeitig zur Rede des Führers einzutreffen.
Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt: Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter.
Der Jubel ist bei vielen echt, wie ausgewählte Arbeiter in Interviews betonen.
Unser Führer, er wird, so hoffen wir, den deutschen Sozialismus verwirklichen.
Wir wissen, dass wir einem neuen Zeitalter entgegengehen. Wir deutsche Arbeiter feiern heute einen deutschen Mai. Neid, Hass und Klassenkampf müssen verschwinden.
Ihr Arbeiter alle da draußen im Land, ihr müsst ganz genauso, als wie wir, in die nationalsozialistischen Betriebszellen hineingehen. Herr Hitler.
Die nationalsozialistische Betriebszellenorganisation NSBO hatte zwar bis 1933 kaum breiten Rückhalt in der Arbeiterschaft, aber durchaus regionale Hochburgen, berichtet Nicolas Lelle.
Die NSBO ist eigentlich der Versuch einer rechten Gewerkschaft. Deshalb in den frühen 30er Jahren, 31, 32, versuchen die auch in den Betrieben sozusagen ein Gewerkschaftsangebot von rechts zu machen.
Ihren spektakulärsten Erfolg erzielte die NSBO in Berlin. Dort war es ihr unmittelbar vor den Reichstagswahlen im November 1932 gelungen, in einem wilden Streik gemeinsam mit der revolutionären Gewerkschaftsopposition der KPD tagelang den öffentlichen Nahverkehr lahmzulegen.
Die Deutsche Arbeitsfront bricht damit eigentlich radikal, weil sie nämlich versucht zu sagen, wir brauchen keine Gewerkschaft im Sinne von Interessenvertretung von ArbeiterInnen.
Die SPD- und KPD-nahen Gewerkschaften werden verboten. Die christlichen lassen sich gleichschalten. Die NSBO geht in der DAF auf und wird von Robert Ley und seinen lokalen Instanzen auf Linie gebracht. Bis dahin gelingt ihr aber noch die eine oder andere militante Aktion. So organisiert sie in Duisburg die Besetzung einer stillgelegten Zeche, die daraufhin wieder den Betrieb aufnimmt. Im Großen und Ganzen verhindert die DAF aber, dass Belegschaften noch autonom Forderungen aufstellen. Robert Ley gibt stattdessen eigene Losungen vor.
Wir wollen nicht, dass der Arbeiter Knecht sei und unterdrückt werde, sondern wir wollen, dass der Arbeiter ein gleicher Partner in der Volksgesamtheit zu sein hat.
Die Belegschaften aller Betriebe sind aufgefordert, sich geschlossen in die DAF einzureihen. Die Bereitschaft ist so rege, dass die DAF in ihrer Blütezeit 25 Millionen Mitglieder in ihrer Kartei führt, fast fünfmal so viele wie die Partei. Die DAF mausert sich zur mit Abstand größten NS-Organisation und sie sorgt dafür, dass ihre Arbeit für alle sichtbar wird.
Also etwa zu sagen, wir brauchen eine Betriebszeitung, wir brauchen Plakate, um aufmerksam zu machen, dass Arbeitsplätze sauber gehalten werden sollen, hell sein sollen. Die Sprache verändert sich, in der aufeinander Bezug genommen wird. Es ist jetzt nicht mehr die Belegschaft, es ist jetzt die Gefolgschaft, es ist nicht mehr der Unternehmer, es ist jetzt der Betriebsführer.
Betriebsführer stehen ab 1936 vor Problemen, die schon der Vergangenheit anzugehören schienen. Weil das Regime die Rüstungsproduktion angekurbelt hat, herrscht Vollbeschäftigung. Wie immer, wenn die Konjunktur brummt, verlangen Arbeiter höhere Löhne. Kollektiv können sie das nicht mehr, weil sie keine Gewerkschaften mehr haben. Aber individuell versuchen viele zu verhandeln und können immerhin mit einem Betriebswechsel drohen. Als Kompromiss bieten sich Überstunden an. So steigen die Einkommen der Arbeiterhaushalte auch ohne Lohnerhöhungen. Und zu tun gibt es genug. Also muss die Deutsche Arbeitsfront die klassische Reservearmee des Arbeitsmarkts mobilisieren. Die Frauen.
Es ist relativ gut belegt, dass es für die bürgerlichen Frauen nicht sehr gut geklappt hat. Die haben das häufig geschafft, sich zu entziehen.
Erzählt die Wirtschaftswissenschaftlerin Heike Pantelmann vom Margherita von Brentano Zentrum für Geschlechterforschung der FU Berlin. Sie hat vor gut 3 Jahren ihre Dissertation vorgelegt, die Fabrikation der deutschen Frau als Humanressource im Nationalsozialismus. Als erste stellten sich ärmere Frauen für den Dienst in Betriebsgemeinschaften und damit an der Arbeitsfront zur Verfügung. Nach Beginn des Krieges, für den immer mehr Männer aus der Produktion in die Wehrmacht geholt wurden, waren aber zunehmend auch bürgerliche Frauen dabei.
Natürlich war es klar, dass Frauen auch zum Beispiel die Geschäfte ihrer Männer weitergeführt haben, die Gewerbe ihrer Männer weitergeführt haben und auch in Industrieunternehmen und in der Rüstungswirtschaft arbeiten sollten.
Ob sie nun froh waren, etwas dazu verdienen zu können, oder ob sie sich eher zu Diensten gedrängt sahen, die ihrem eigenen Rollenbild als Gattin und Mutter doch zuwiderliefen, all diese Frauen wurden im Krieg regelmäßig zum Dienst an der Volksgemeinschaft gerufen. Von Gertrud Scholz-Klink, der Leiterin des Frauenamts der DAF. So wie am Muttertag 1942.
Ob diese Hilfe sich erstreckt auf eine stundenweise Mitarbeit in einer Kinderstube, im Kindergarten, in einer Nähstube für Soldaten, in der Nachbarschaftshilfe, in der Einkaufshilfe, in der Erntehilfe oder ob sie einmal für Tage eine Arbeiterin an ihrem Arbeitsplatz ablösen, für Urlaubstage.
Nachdem die männlichen Stammbelegschaften fast geschlossen integriert worden waren, strömten nun auch Millionen Frauen in die DAF. Hunderttausende erledigten nicht nur ihren Job in einem Betrieb, sondern engagierten sich darüber hinaus ehrenamtlich in der Arbeitsfront.
Das hieß ja auch, dass die Frauen quasi das Haus verlassen konnten. Das war sicherlich so ein bisschen emanzipatorisch tatsächlich eben, dass sie eigenständig irgendwas vorhatten oder so, ne? Also, dass sie eben nicht nur quasi an den Herd gefesselt waren und im Haus sich aufhielten, sondern dass sie eigene Dinge tun konnten. Also, ich glaube, da war auch eben so viel Druck da, weil man eben an der Heimatfront eben mitleisten musste und sollte und vielleicht auch wollte.
Insgesamt sind zu wenige Quellen überliefert, etwa in Form von Tagebüchern oder Briefen, als dass Heike Pantelmann exakt belegen könnte, wie sehr diese Frauen ihre Arbeit im Sinne der DAF als einen Schritt in Richtung Gleichstellung innerhalb der Volksgemeinschaft empfunden haben.
Ich habe ja sozusagen aus so einer diskursanalytischen Perspektive, die eben auch so Machtwirkungen mit einschließt, drauf geguckt. Und aus dieser Perspektive würde ich einfach sagen, dass diese Diskurse solche Wirkungen hatten.
Während Heike Pantelmann bei Frauen ein gestärktes Empfinden von Emanzipation beschreibt, analysiert Nicolas Lelle auch bei männlichen Belegschaften ein gesteigertes Selbstwertgefühl.
Es gibt ein tolles Zitat von Walter Benjamin: Den Arbeitern wurde nicht zu ihrem Recht, aber zu ihrem Ausdruck verholfen. Die Nazis haben so getan, als ob von jetzt an die Zeit der Arbeitenden gekommen sei.
Die Deutsche Arbeitsfront hat sich vor allem in dem Zeitraum zwischen 1937 und 1942 extrem rapide und aggressiv in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche ausgedehnt und viele Rivalen an die Wand spielen können.
Für den Potsdamer Historiker Rüdiger Hartmann gehört die DAF zu den mächtigsten Akteuren innerhalb des NS-Regimes.
Man muss sich auch vor Augen führen, dass die hohen Mitgliederzahlen und die enormen Mitgliedsbeiträge der Deutschen Arbeitsfront dazu geführt haben, dass sie völlig problemlos einen Funktionärsapparat finanzieren konnte, der doppelt so groß gewesen ist wie der der NSDAP selbst.
Schon allein aus diesem Grund will Rüdiger Hartmann endlich die erste Gesamtdarstellung der DAF schreiben. Mit Unterbrechungen arbeitet er schon seit über 20 Jahren daran und sieht sich dabei ständig neuen Herausforderungen gegenüber.
Der größte Teil der Archivarien ist vernichtet. Es existieren nur Splitter. Deutlich wichtiger ist, dass die deutsche Arbeitsfront sich im Prinzip in fast alle gesellschaftlichen Bereiche ausgedehnt hat. Und eine Gesamterstellung der deutschen Arbeitsfront zu schreiben, heißt fast so etwas wie eine parallele Gesellschaftsgeschichte zu Papier zu bringen.
Rüdiger Hartmann versucht, die Funktionsbereiche der riesigen Organisation einzeln darzustellen. Vor 10 Jahren hat er eine Studie über das Wirtschaftsimperium vorgelegt, das die DAF mit ihren unerschöpflichen Geldquellen aufgebaut hatte. Dazu gehörten Unternehmen wie die Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat, die Versicherung Deutscher Ring oder das Volkswagenwerk. Weil diese Firmen alle nach 1945 wieder auflebten, konnte er in deren Archiven wichtiges Material einsehen. Doch zum Kern der Bedeutung der DAF lässt sich damit kaum vordringen. Die sieht Rüdiger Hartmann, ebenso wie Heike Pantelmann und Nicolas Lelle, in ihrer psychologischen Massenwirksamkeit. Wie groß die war, verraten indirekt andere Quellen aus den 30er Jahren.
Ich denke hier etwa an die Deutschlandberichte der SOPAD, also der Exil-SPD. Die Exil-SPD hatte Vertrauensleute in den Betrieben, die Berichte geliefert haben über die Stimmung und über die Lage in den Betrieben. Und dass gerade nationalistische oder nationale Identifikationsangebote positiv angenommen wurden. Also etwa der Eindruck, das Deutsche Reich sei nun endlich wieder in einer Phase, wo es zur Großmacht würde.
In den 40er Jahren verlor die DAF ein wenig an Bedeutung. In den Rüstungsschmieden schufteten jetzt vorwiegend Zwangsarbeiter, die sie weder organisieren wollte noch durfte. Auf dem Feld der Sozialpolitik konnte sie aber selbst dann noch Gesetze durchdrücken, als der Krieg längst erkennbar verloren war. Etwa Regelungen für Teilzeitarbeit, die Einführung des Haushaltstags 1943 oder die deutliche Ausweitung des Mutterschutzes 1944. Nach dem Zusammenbruch wurde sie 1945 von den Alliierten zerschlagen. Robert Ley entzog sich in Nürnberg durch Selbstmord seiner Bestrafung als Hauptkriegsverbrecher. Trotz dieses unrühmlichen Endes hinterließ die DAF Spuren in den Köpfen der Deutschen, die noch lange nachwirkten.
Man kann behaupten, dass die Nationalsozialisten eine Massenkonsumgesellschaft gepredigt haben. Und das, was im Punkt der Massenkonsumgesellschaft bis 1939 versprochen wurde, ist ab 1945, vor allem ab Mitte der 50er Jahre, denn in ganz anderen Dimensionen realisiert worden.
In der Bundesrepublik wurde der VW Käfer zum Symbol des Wirtschaftswunders. Also genau jener KDF-Wagen, dessen Name schon kenntlich machte, dass er von der Gemeinschaft Kraft durch Freude, einer Unterorganisation der DAF, hatte produziert werden sollen. Um diesen Wagen später zu erwerben, hatten seit 1938 Millionen Volksgenossen Sparguthaben angelegt, ruft Nicolas Lelle in Erinnerung.
Da haben sich wahnsinnig viele dran beteiligt, mit Anteilen, dass dieses Auto endlich kommt. Und es kam ja dann nicht, kommt sozusagen erst nach dem Krieg.
In der DDR baute der neu gegründete Freie Deutsche Gewerkschaftsbund das Massentourismusangebot derselben DAF-Gemeinschaft Kraft durch Freude für alle Werktätigen aus. Sozialpolitisch knüpfte die SED am Modell der Frauenerwerbstätigkeit mit umfassender Kinderbetreuung und Haushaltstag an. Beide deutsche Gesellschaften buhlten um Staatsbürger, die noch die gesellschaftspolitischen Versprechen der Nationalsozialisten im Ohr hatten. Ins Zentrum ihrer Geschichtsbilder stellten Historiker zunächst aber andere Seiten des Regimes.
Den Antisemitismus, den Rassismus, die Vorstellung von der Herrenrasse, auch Führerideologie. Was man dabei übersehen hat, ist, wie zentral die Deutsche Arbeitsfront eigentlich als Institution ist, auch im Sinne von Erfahrbarmachung für die breiten Massen.
Bis in die 60er Jahre stimmten in westdeutschen Meinungsumfragen viele dem Satz zu, der Nationalsozialismus sei eine gute Idee gewesen, die nur schlecht umgesetzt worden sei. Berichte der Staatssicherheit deuten darauf hin, dass die Stimmung im Osten kaum anders war. Eine Gesamtdarstellung der Geschichte der Deutschen Arbeitsfront könnte helfen, eine Gefühlsgeschichte des Dritten Reichs zu schreiben. Im Mittelpunkt stünden ebenso verführte wie begeisterte Mitglieder der deutschen Volksgemeinschaft.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik spielte das Daniel Garcia Trio. Das Album heißt La Via de la Plata. Am Mikrofon war Matthias Henjes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.